Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Helmut Hirler, der in Down Under bzw. knapp daneben in Neuseeland jetzt zu Hause ist. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie die Zeit haben und auch, dass wir das mit der Zeitverschiebung irgendwie zusammengebracht haben. Ist da jetzt dann doch sehr, sehr schnell und spontan gegangen. Wie gesagt, danke und vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer Sie sind und warum Sie in Neuseeland sind.
Okay. Also mein Name ist Helmut Hirler. Ich bin Berufsfotograf seit 45 Jahren. Mhm. Hab 1970 eine Lehre gemacht, Standard 3 Jahre, dann 2 Jahre als Modefotograf und Architekturfotograf gearbeitet. Mhm. Dann die Meisterprüfung gemacht. Mhm. In München an der Staatslehranstalt damals und bin dann wie die Jungfrau zum Kind zum Berufsschullehrer geworden.
Wirklich? Gleich so schnell?
Ja, es war eigentlich nicht geplant, okay. Aber mein ehemaliger Berufsschullehrer, der rief mich an, als ich kurz vor meiner Endprüfung war. Mhm. Und hat mich gefragt, ja, was ich denn so mache. Ich sage, ja gut, ich mache gerade Meisterprüfung. Ja, das trifft sich toll. Wir suchen jemand für unsere Fotoabteilung. Und ich sage, ja, wie Fotoabteilung? Und ja, ein Berufsschullehrer. Mhm. Ich und Lehrer, kann ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen. Und hat er mich auf jeden Fall so weit platt gekriegt, dass ich da hingefahren bin und mir das angeguckt habe. Mhm. Und habe ich mir die Abteilung angeguckt. Die Räume waren knapp bemessen, aber die Ausrüstung war toll für damalige Zeiten. Mhm. Und habe ich gedacht, naja, komm, mach's ein Jahr oder zwei. Oder mhm. Ja, 30 Jahre später bin ich dann wieder weg.
Oh yeah. War das dann quasi Vollzeit-Berufsschullehrer oder so am Anfang? Ja. Also so richtig gleich Vollzeit rein?
Gleich voll rein, also 27 Stunden. Mhm. Und ich hatte ja keine pädagogische Ausbildung und nichts.
Okay.
Aber ich habe nie Probleme gehabt mit meinen Schülern, also in all den 30 Jahren. Mhm. Und ich bis heute sollte ich diesen Pädagogikkurs machen, aber mein Schulleiter hat schon kurz darauf gesagt, falls Sie je da hingehen müssen, kommen Sie mal wieder zurück, wie Sie sind.
Aha, sehr schön.
Und wie gesagt, ich hatte nie Probleme mit den Schülern und es war eine schöne Zeit. Mhm. Ich habe das selber wirklich genießen können und ich habe, muss ich auch dazu sagen, viel von meinen Schülern gelernt.
Ja, also bei mir ist es auch so, ich unterrichte ja auch sehr, sehr viel und gerade beim Unterrichten merkt man erst, wie viel man selbst dazu lernen kann, auch wenn es die grundlegendsten Dinge öfter sind. Ja. Denkt man so richtig so, wow, unglaublich.
Immer. Ja. Man kann immer dazulernen. Und vor allen Dingen als Fotograf, die Schüler, die haben Themen von mir gekriegt, die sie bearbeiten mussten. Mhm. Und ein Thema gesehen durch 24 verschiedene Augenpaare, dann bekommen sie 24 verschiedene Ideen.
Ja.
Und oft habe ich gedacht, ja, genau, so kann man es auch sehen. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Genau, das ist ja das. Man wird so betriebsblind oder man ist ja sowieso immer so ein wenig in seiner Schiene drinnen und das inspiriert einfach unglaublich, wenn man mit anderen Leuten generell zusammenarbeitet.
Also das habe ich sehr geschätzt an meinem Beruf.
Genau, ein Schüler, der hat mich ja auf Sie verwiesen, das war der Uli Steiger, drum haben wir jetzt auch das Interview, der hat mir gesagt, hey, ruf mal beim Helmut Hirler an und frag, ob der Zeit hat. Und ich, was, wie, wo? Schau im Internet und denke mir so, wow. was machen Sie denn jetzt? Ich meine, Sie sind dann nicht mehr in Deutschland, also wahrscheinlich auch nicht mehr Berufsschullehrer, nehme ich mal an.
Nein.
Was machen Sie jetzt so hinter der Kamera oder so generell im Leben?
Ich fotografiere nach wie vor.
Okay.
Bin bin nach wie vor ein Dinosaurier in der Fotografie. Also ich fotografiere immer noch altmodisch auf Film.
Okay.
Und mein ehemaliger Schüler und schon lange guter Freund Uli Steiger würde jetzt sagen, ja, der lässt immer was weg, nämlich oben und unten.
Okay.
Sprich, mein Format ist ein Panoramaformat.
Ah, okay. Welche ja. Kamera haben Sie da?
Also die Kamera ist eine Linhof Technorama 6x17. Und ich fotografiere auf spezielles Filmmaterial. Ich mache nur Schwarz-Weiß nebenbei gesagt.
Okay.
Und Schwarz-Weiß Infrarot.
Okay.
Also es ist nochmal eine andere Schiene. Es ist eigentlich ein normaler Schwarz-Weiß-Film mit einer erweiterten Empfindlichkeit in den Infrarotbereich.
Das heißt, das hört sich so an, dass da in digital wahrscheinlich kein Pendant dazu gibt. Also digital.
Doch. Ja. Jede Digitalkamera könnte.
Vom Format her
wird es wahrscheinlich. Nein, vom Format her nicht. Mhm. Wobei die Qualität wäre auch zu erreichen mit den High-End-Kameras aus dem Profibereich.
Okay.
Also Hasselblad, H5 oder etc.
Also im Mittelformatbereich dann.
Unbedingt Mittelformat, ja. Gut, meine Negative, die sind 6x17 cm groß.
6x17 cm?
Ja. Und ich digitalisiere die meisten Aufnahmen natürlich auch. Mhm. Das heißt, ich scanne die hoch aufgelöst. Mhm. Und so, also jeder Scan hat bei mir so zwischen 250 bis 300 Megabyte.
Wow. Ja.
Und da kann ich dann auch meine Drucke selber machen. Ich habe einen Großformatdrucker und da drucke ich die dann aus bis zu 1,80 Meter Länge. Mhm. Und da sehen Sie noch nach wie vor jedes Detail. Aber das ist eben der Ursprung der Kamera.
Ja, das glaube ich.
Die bringt eben die Qualität.
Mhm. Und
aber es ist auch ein sehr schweres Möbel.
Ja, das ist wahrscheinlich nichts, was man im Handgepäck schnell mal mitnimmt.
Nein. Und ich habe also drei von der Sorte mit verschiedenen Objektiven und es geht nur vom Stativ.
Ja, das denke ich mir. Was ist da so die Herangehensweise, wenn Sie da so ein Panorama machen?
Gut, ich habe mich hauptsächlich auf Landschaften natürlich spezialisiert. Mhm. Wobei ich nicht nur Landschaften mache, aber da können wir später drauf zurückkommen. Ja. Herangehensweise ist, der Vorteil dieser Kamera ist, es ist eine Sucherkamera. Mhm. Also ich habe einen Aufstecksucher, den ich auf die Kamera draufstecke. Mhm. Und je nachdem, welches Objektiv ich verwende, brauche ich einen anderen Sucher. Mhm. Und zuallererst, wenn ich irgendwo an einen Ort komme, wo ich denke, hier wäre es jetzt gut, eine Aufnahme zu machen, dann nehme ich einen oder nehme meine drei Sucher, das sind so kleine Kästchen,
ja.
Und nehme die drei Sucher und lauf einfach um mein Objekt herum und schaue mir das an durch die verschiedenen Sucher. Und wenn ich denke, ja, also hier könnte es nicht schlecht sein, dann mache ich ein Kreuzchen auf dem Boden mit Schuh, kratze ich ein Kreuz da in Kies oder in Sand oder sonst wo.
Ja.
Und entscheide mich dann, wenn es, was weiß ich, drei oder vier Kreuze gibt, und dann mache ich noch eine Runde, bis ich dann die Perspektive habe, die ich möchte.
Mhm.
Und dann baue ich die Kamera auf.
Wenn ich da schnell reingrätschen kann, ist das so, dass Sie quasi herumspazieren oder wandern und sagen, da ist cool, oder planen Sie das schon vorher mit Google Maps oder Landkarten oder sonst irgendwas?
Nein. Es gibt natürlich ganz markante Landschaften, Beispiel Grand Canyon, Bryce Canyon in Amerika, die heute jeder kennt. Und da war ich auch mit meinen Kameras, klar. Aber ich habe viele Landschaften entdecken können, auf Reisen, die nicht bekannt sind.
Okay.
Die einfach ihre Schönheit entwickeln zum Zeitpunkt oder entwickeln zum Zeitpunkt, wo ich da war. Mhm. Sprich, zur Tageszeit oder die Lichtsituation war wunderbar.
Mhm.
Und kurzum gesagt, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Ja, und dann braucht man natürlich die Kamera dabei, weil sonst bringt das alles nichts.
Das sollte man haben, ja.
Okay, also so. Und dann eben das X am Boden und dann, wie geht's dann weiter?
Ja, dann muss ich die Kamera aufbauen.
Mhm.
Das ist gut, wenn es pressiert ist, dauert so eine Minute, dann habe ich das alles drauf und dann zur Belichtung, wobei benutze nicht mal ein Belichtungsmesser, okay. Also nach 25 Jahren nur mit dem System zu arbeiten,
da weiß man es wahrscheinlich, ja.
Weiß man es, ja. Und, oder es kann sein, dass ich nach dem Aufbau eine Wartezeit habe. Weil was ganz, ganz wichtig ist bei meinen Aufnahmen, sind mir die Wolken.
Ah, okay, ja.
Ja, also Wolken und Landschaften gehören für mich fast immer zusammen. Mhm. Und ich betrachte die Wolken auch als meine Gestaltungshelfer. Mhm. Und es kann sein, dass ich dann ein paar Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei Stunden warte, bis eben das Licht stimmt, bis die Wolken genau am richtigen Platz sind und dann wird belichtet.
Ist schon mal vorgekommen, dass Sie dann wieder zusammengepackt haben ohne Belichtung?
Ja, schon öfters. Mhm.
Also im Zweifelsfall das, kein Foto als ein
kein
durchschnittliches
Foto.
Foto.
Nein, ich hab 4 Belichtungen auf einem Film und dann überlegt man sich zweimal, ob man draufdrückt oder nicht.
Ja, das glaube ich.
Mhm. Ja.
Wow. Und gibt es irgendwie einen Platz, wo Sie sagen, oder einen Ort auf der Welt, das ist so mein Lieblingsort zum Hinreisen, oder wohnen Sie da zufällig?
Ja gut, ich wohne ja jetzt in Neuseeland, das bietet natürlich eine unheimliche Vielfalt an Landschaften, klar. Aber mein Lieblingsplatz, an dem war ich zweimal, der ist in New Mexico in Amerika.
Okay, warum?
Und das ist eine kleine Wüste, die ist nur 30 mal 50 Kilometer groß und nennt sich White Sands.
Okay.
Das ist eine weiße Gipswüste, also der Sand ist Gips, schneeweiß. Es ist sowas Pures, sowas Reines, das ist fantastisch.
Okay.
Und da hat man auch die Möglichkeit, da darf man sogar drin übernachten. Da gibt es eine Campsite. Und die Campsite sieht so aus, da steckt also ein Pfahl irgendwo im Sand, da steht die Nummer 7 drauf und da darf man schlafen. Zum Beispiel. Das habe ich also einmal mit einem Freund von mir gemacht und das letzte Mal, als ich da war, war ich mit meinem Sohn dort. Mhm. Der war da damals 12 Jahre alt, ist auch schon etliche Jahre her. Und ja, das war eine ganz, ganz fantastische Zeit und da haben wir auch viel fotografiert. Mhm. Und er hat es auch empfunden, wie ich, als wir früh morgens aufgewacht sind, kurz vor Sonnenaufgang, mitten im weißen Sand, so was Wunderschönes, so was Tolles, er konnte es selber nicht fassen. Und,
wow.
Ja, so das ist einer meiner Favoriten. Mhm.
Cool. Vielleicht kurz zur Technik nochmal, weil da sind wir ein wenig drüber gesprungen. Warum Infrarot, Schwarz-Weiß, Film?
Ja. Gut, ich erkläre mal ganz kurz Infrarot. Mhm,
genau.
Ja, also es ist ein normaler Schwarz-Weiß-Film, wie gesagt, der in den Infrarotbereich hinein empfindlich ist. Mhm. Und jetzt muss ich einen Schritt weitermachen. Alle Pflanzen, die haben ja Chlorophyll intus. Das heißt also, ein frisches Blatt oder ein frischer Trieb an einer Pflanze oder Gras, junges Gras, saftiges Grün, hat viel Chlorophyll. Und Chlorophyll reflektiert infrarote Lichtstrahlung immens.
Okay.
Das heißt also, wenn ich jetzt ein Filmmaterial habe, das speziell für diese Strahlung empfindlich ist, wenn jetzt eine starke Reflexion von einer saftig grünen Wiese kommt, dann erzeugt es eine Belichtung auf meinem Film. Das heißt, nachher auf dem Positiv wird dieses grüne Gras, das mit einem normalen Schwarz-Weiß-Film mittelgrau wäre, wird bei mir fast weiß. Und genauso frische Triebe an dem Baum. Mittelgraue Blätter wären das normalerweise, das werden dann fast weiße Blätter.
Cool, ja.
Und das ist dann der sogenannte Wood-Effekt, nennt sich das. Das heißt also, ein Baum, der beginnt dann zu leuchten.
Ja.
Und ein blauer Himmel, der normalerweise ein helles Grau werden würde auf einem normalen Schwarz-Weiß-Film, ein blauer Himmel, der wird schwarz.
Ah, okay.
Das sieht dann aus wie nachts.
Ja.
Und wenn Sie sich vorstellen, dann ein Baum davor, der leuchtet, dann viele Leute denken, ah, das war aber ein satter Raureif. War es aber nicht. Oder es war Es muss er nachts fotografiert haben, war es auch nicht.
Ja.
Das ist so der Infraroteffekt. Ich habe jetzt hier im Hintergrund, ich bin gerade in unserer Galerie hier, hängen ein paar Sachen von mir und gerade hier links hängt eins, ich weiß nicht, soll ich mal
ja, den Monitor kurz überhalten? Wir machen ohne dies nur einen Audio-Podcast, aber mich interessiert es, ja,
ja.
Ich sehe es.
Wow. Sie sehen da vielleicht den Baum?
Ja, den sehe ich da, genau.
Ja,
wow.
Ja.
Aber da, und da auf Ihrer Webseite Ihnen werden da ohne dies genügend Beispiele sein, denke ich mir, oder?
Ja, das sind ja fast nur Infrarotbeispiele ja. Da drauf.
Genau, also unter Gallery Trees
ja.
Sieht man dann eh auch die Bäume, ja. Wow. Ja, das ist interessant auf jeden Fall.
Ja, und jetzt komm ich nochmal zurück auf die Wolken. Jetzt können Sie sich vorstellen, natürlich, wenn die Wolken am richtigen Ort sitzen,
ja.
Vor einem schwarzen Himmel, dann kommen die ganz prägnant zurück.
Dann kommen sie natürlich unglaublich rüber, ja.
So, und das würde ich mit einem normalen Schwarz-Weiß-Film in diesem Maße nicht erreichen.
Wie schaut es da generell aus mit digital? Kommt man da mit normalen digitalen Möglichkeiten hin oder muss man dann eben in der Kamera etwas Spezielles machen?
Man muss was Spezielles machen oder man muss was Spezielles herausmachen. Nämlich den Infrarot-Spürfilter.
Okay.
Den jede Digitalkamera intus hat. Und die renommierten Hersteller, die bieten in der Regel für ein Kameramodell an, diesen Filter zu entfangen. Und dann können Sie ganz problemlos Infrarotaufnahmen machen, digital. Ist viel problemloser wie auf Film.
Okay.
Denn Sie haben die sofortige Kontrolle. Die habe ich nicht. Ich muss unter Umständen wochenlang warten, bis ich dann aus meiner Dunkelkammer krieche und meine Negative angucken kann.
Ja.
Und die Belichtungszeiten sind anders, digital. Das ist wesentlich empfindlicher.
Okay.
Ich komme in der Regel auf Belichtungszeiten von einer halben Sekunde bis 8, 10, 12 Sekunden.
Ja.
Das heißt, ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn ich starken Wind habe.
Dass die Wolkenbewegung dann und natürlich die Blätter auch unscharf werden.
Auch, ja, oder selbst die Kamera.
Ja.
Wenn es ziemlich bläst.
Ja, bei so einer schweren Kamera musst du aber dann schon wild blasen.
Ja, schon. Das haben wir aber auch wild schon erlebt.
Okay.
Ich entsinne mich noch an eine Reise mit dem Uli Steiger nach Patagonien.
Okay.
Da hat es wild geblasen. Da mussten wir also die Kamera am Stativ festhalten.
Wow.
Ja, das gibt's. Ja, aber das nur ganz kurz zur Infrarottechnik.
Ja.
Und wer mit Infrarotfilm arbeiten will, der muss nach ein bisschen Erfahrung sich aneignen. Denn es ist nicht ganz unkompliziert, dieses Filmmaterial zu verarbeiten. Das heißt, sie legen die Qualität bei der Negativentwicklung.
Ah, okay.
Also wenn das Negativ gut entwickelt ist, dann würden sie ein gutes Positiv kriegen und da können sie schon bei der ersten Entwicklung vieles kaputt machen.
Okay.
Und zwar, da habe ich mich seit Jahren jetzt schon auf meinen Film eingeschossen und der Hersteller sagt 40 ISO, ich belichte den auf 3.
Oh.
Ja.
Oh, ja, das ist ein Unterschied.
Ja. Und damit bekomme ich die Qualität, die ich möchte. Das heißt, ich bekomme dann die feinen Grau-Details, die ich möchte.
Was ist so entwicklungstechnisch der Unterschied zwischen Infrarotfilm und normalen Schwarz-Weiß-Film? Kann man da irgendwas so ein paar Sachen sagen?
Nein, ist gar kein großer Unterschied da. Ich benutze denselben Entwickler, den ich für Standard-Schwarz-Weiß-Filme auch benutze. Und ich belichte den Film satt über und entwickle den satt unter.
Ah, okay.
Ja. Und damit bekomme ich den Kontrast in den Griff. Denn normalerweise kann es sonst kurz passieren, dass helle Stellen so stark überbelichtet sind, dass sie keine Zeichnung mehr drin haben. Und das möchte ich. Ich möchte überall ein bisschen Zeichnung noch sehen,
ja.
Genauso auch in den Schatten. Und das kriege ich eben nur durch so eine sogenannte Ausgleichsentwicklung.
Okay.
Die aber zur Folge hat, dass ich meinen Film überbelichten muss. Und dann kann es lange Belichtungszeiten geben und dann muss ich eben mein Stativ schleppen.
Oh ja.
Ja.
Sehr cool. Ich bin ja aus der jüngeren Generation, sagen wir mal.
Ja.
Und da ist ja bei mir immer, ich sage immer so vom Gefühl, ob einmal was jetzt komplett ausreißt oder absäuft, ist für mich jetzt im Digitalen und bei der Präsentation am Monitor jetzt nicht so schlimm. Warum ist das aber, also man hört immer wieder, man soll so, ich glaube, 3% schwarz und 97% grau hin belichten oder weiß. Warum macht man das oder wieso? Ist das schön oder gut?
Oh, gut, das ist
oder
auch
ist das
Ansicht, Geschmackssache.
Ja.
Wobei für klassische, mache ich ja klassische Landschaftsaufnahmen. Und da setze ich schon voraus, dass ich nicht eine Detailtreue habe. Das heißt also, dass ich in den Schatten als auch in den Lichtern noch was sehe. Also ich persönlich würde es jetzt nicht akzeptieren, wenn irgendwo, was weiß ich, eine Wüstenlandschaft mit den Wellen drin, Licht und Schatten, dann möchte ich in den Schatten noch ein bisschen was sehen, genauso in den Lichtern noch was. Also ich möchte keine Grafik draus machen, sondern ich möchte eine Fotografie haben.
Okay. Also ist, kann man da jetzt nicht sagen, das ist richtig und falsch, sondern das ist eher
Geschmackssache. Nein,
und
das ist Geschmackssache. Ja.
Okay. Ich bin beruhigt.
Ich mag, ja, ich auch, ich mag es halt so.
Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Jetzt haben Sie eh schon gesagt, Sie scannen dann die Filme auch ein. Wie ist so der Workflow, nachdem das Material quasi belichtet ist und in der Dunkelkammer fertig ist? Wie geht es dann weiter?
Gut, dann geht es gar nichts weiter. Dann liegt es erstmal 4 Wochen. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Ich mache dann sofort Kontaktabzüge. Also ganz normal in der Dunkelkammer auf Fotopapier zum Archivieren. Und dann liegen die Sachen mindestens 4 Wochen weg von mir. Und nach 4 Wochen gucke ich die mir nochmal an. Und nach 4 Wochen hab ich genügend Distanz zu meinen Aufnahmen. Da sind die Emotionen dann raus.
Ja. Ja.
Und dann entscheide ich, okay, also von dem kann ich einen Abzug machen und von dem, aber das taugt nichts. Und das, da war ich zu enthusiastisch, ist nicht so geworden, wie ich es wollte. Das bleibt im Archiv.
Also,
und dann
ist das wahrscheinlich,
dann kommt die Quintessenz.
Ich bremse da kurz, die Emotion raus heißt, dass man quasi das Foto wirklich neutral betrachtet in dem Rahmen, den man es hat und nicht alles noch rundherum, was man selbst gespürt hat, den Wind, der einem um die Ohren gepfiffen ist, dass die Gerüche
so
vielleicht von, okay.
Ja. Genau so ist es. Kennt jeder. Jeder, der ein fremdes Land bereist und hat eine gute Zeit erlebt, man ist emotional dann irgendwo befangen und um den Abstand zu kriegen, lasse ich es mindestens 4 Wochen liegen.
Das ist cool.
Ja, gut, und dann entscheide ich mich, was. Ja, und dann entscheide ich, was ich vergrößere im Labor. Ich mache also nach wie vor auch meine Silver Gelatine Prints, nennt man das, so Baryt-Abzüge.
Okay.
Weiß nicht, ob Sie das so kennen oder können.
Also können sicher nicht kennen, nur vom Namen. Vielleicht kurz erklären, warum das so speziell ist und warum gerade Baryt, also Baryt ist immer so, man muss auf Baryt drücken, damit man irgendwas macht, Baryt. Und so als Junge Papier.
Ja. Ja, also Baryt-Papier ist eigentlich der Vater aller Papiere. Das gibt es schon seit 170 Jahren. Und es stimmt nicht, 150 Jahre.
Ja, also
auf jeden Fall. Ja, egal. Die alten braunen Fotos, die jeder kennt, im ovalen Rahmen, was weiß ich, vom Ur-Urgroßvater, das ist alles schon Baryt-Papier.
Okay.
Das ist ein ganz normaler Papierträger mit einer lichtempfindlichen Emulsion drauf, der allerdings erfordert, dass man den korrekt auswässert nach dem chemischen Prozess. Also müssen alle Chemikalien wieder raus aus dem Papierfilz. Wenn das nicht geschieht, dann zerstört sich dieses Foto im Laufe der Jahre von selbst.
Okay.
Das kennen Sie auch, wenn Bilder dann plötzlich ganz blass werden oder gelbe Flecken bekommen und so weiter.
Ja, genau.
Dann sind Restchemikalien drin und die zerstören das Bild. Und ein Baryt-Papier hat diesen Baryt-Träger, dieses Weiß. Und deshalb kriege ich beim Baryt-Papier ein ganz besonderes leuchtendes Weiß. Und das ist ein Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass zum Beispiel Archive nur Barytpapier akzeptieren, weil es eine unbegrenzte Lagerfähigkeit hat. Ich kann das also unbegrenzt archivieren, wohingegen diese RC-Papiere, also diese Kunststoffpapiere, die wesentlich kürzere Verarbeitungszeiten haben, die auch wesentlich kürzere Wässerungszeiten haben, diese Papiere haben nicht die Haltbarkeit wie dieses Barytpapier. Allerdings, Barytpapier ist wesentlich zeitintensiver in der Verarbeitung, ist auch also von den Kosten her viel teurer. Aber ist eben ja das Qualitätssiegel schlechthin. Ja.
Okay.
Ja. Und deshalb mache ich auch von meinen Aufnahmen Barytabzüge. In der Regel mache ich 20 mal 60 Zentimeter große Abzüge für mein Archiv. Oder für Ausstellungen, oder die gehen dann zum Verlag, wo die dann gescannt werden, wobei ich in letzter Zeit die Scans jetzt selber von negativ mache. Und Barytabzüge ist die eine Seite. Und wenn ich die Barytabzüge gemacht habe, dann nehme ich meine 617 Negative und scanne die hochaufgelöst ein, damit ich das Negativ auch digital habe. Und kann das dann auf meinem Großformat-Drucker ausdrucken. Also das ist ein Drucker, der hat eine Maximalbreite von 60 cm.
Ja, den habe ich auch stehen da.
Ja, und da kann ich also meine Negative bis zu einem 1,80 m kann ich die rausdrucken.
Ist zwischen Einscannen und Ausgabe noch irgendwie Photoshop oder was involviert, oder wird da nichts mehr gemacht?
Doch. Und zwar aber ich füge nichts dazu und ich nehme nichts weg. Das heißt, ich nehme was weg, nämlich den Staub.
Okay.
Ja. Beim Scannen haben sie immer wieder mal einen Staubkorn drauf oder einen Brösel drauf. Den fleck ich aus digital. Was ich anpassen muss nach dem Scan, sind natürlich die Tonwerte, also eine Tonwertkorrektur. Dann eventuell eine Kontrastanpassung. Und dann die Retusche, das heißt also die ganzen Flecken raus. Ich gehe da in einen ganz großen Vergrößerungsmaßstab rein, damit ich das letzte Staubkorn noch erwische. Ja. Das nehme ich dann raus. Und ganz zum Schluss werde ich es noch unscharf maskieren. Und dann geht es ins digitale Archiv. Und jeder Scan hat eine Auflösung, dass ich es bis zu einem 1,80 m ausdrucken kann.
Okay, ja, das ist schon gut.
Ja, wobei ich habe Kunden gehabt, die haben 3,50 m, 4,50 m Bilder.
Ja, ab der Größe, dann steht man eh weiter weg und dann ist von der Pixelauflösung nicht
mehr so. Ja, dann muss ich es nochmal neu einscannen.
Okay, dann wird nochmal neu gescannt für das.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also ich hab Daten gehabt, die waren bei 1,2 Gigabyte dann. So ein Abzug, der war dann 5 Meter mal, was weiß ich, 2,50 Meter oder irgend sowas.
Ja.
Ein Riesendinger dann, ja. Ja, das ist der einzige digitale Weg. Also ich betone nochmal, viele sagen immer, ja, die Aufnahmen, das kann man nur digital machen. Das ist nicht digital, also der Grundstück ist analog.
Ja, aber prinzipiell würde es digital auch gehen, aber...
Es würde gehen, klar. Es hat, wie das Für habe ich ja schon gesagt, das wäre die sofortige Kontrolle, das würde ich sehr schätzen. Das Wider wäre das Format. Also ich habe ja dann nur, das ist 4,5 mal 6 rechteckiges Format.
Ja.
Und ich bevorzuge das Panorama-Format. Und ein ganz, ganz wichtiges Argument für mich ist, ich habe noch nie eine Steckdose in der Wüste gesehen.
Ja, das
meine Kamera, die hat nicht mal eine Batterie.
Also ist wirklich rein mechanisch?
Rein mechanisch. Und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Wow. Ja, das ist was, das würde ich mir manchmal auch wirklich wünschen.
Ja.
Das stimmt. Okay. Ist vom künstlerischen Wiederverkaufswert oder so der Bilder oder von der Wertigkeit, merkt man da generell einen Unterschied, dass analoge Bilder höher bewertet werden als digitale, oder ist das mittlerweile nicht mehr so?
Ja, stellenweise ist es noch so, aber der Trend ist rückläufig, sage ich. Und ja, aus meiner Sicht spielt es hier im Prinzip ja auch keine Rolle, ob das digital oder analog gemacht wurde, das Foto an sich zählt. Das, was auf Papier gebracht wurde, ist entscheidend. Wie, ist eine andere Sache. Dann gibt es natürlich, wenn ich das nur von mir aus jetzt sehe, gibt es eine Sammlergilde, sage ich einfach mal, also Sammler, die bewusst Baryt-Abzüge wollen für ihre Sammlung, Archiv, egal was.
Vielleicht kann ich da
Und,
vielleicht noch einhängen zum Baryt.
ja.
Ist jetzt das Baryt, was man digital, also jetzt digital ausdruckt, ist das jetzt auch von der Qualität und der Haltbarkeit, kann man das auch vergleichen mit dem Analogen,
Ja,
oder ist so,
ja.
dass das nur mehr das Haptische ist, das Gefühl?
Nein, das kann man durchaus vergleichen. Ich bin da jetzt nicht hundertprozentig informiert, aber ich denke, dass was ich heute digital auf Baryt ausdrucken kann, hat genau die gleiche Haltbarkeit. Ich weiß es nur von meinen Großformatdrucken, die ich selber mache. Also der Epson gibt mir 120 Jahre Garantie. Ja. Auf die Tinten, die sind ja nicht ganz billig und ja, okay, dann hoffe ich, dass ich das an meine Kunden auch weitergeben kann. Bislang war es so, also ich habe mal selber Technik gemacht, in Neuseeland ist die Sonne sehr intensiv und habe mal welche in die Sonne gehangen über Monate, also da haben sich nicht verändert, ist alles okay. Ich denke noch mit Entsetzen dran zurück an der Berufsschule, als wir umgestiegen sind in den 90er Jahren von analog auf digital und die ersten Tintenstrahldrucker. Nach 4 Wochen war das Foto futsch. Da waren keine Pigmente in der Tinte. Es hat sich heute alles verändert und
Ja,
ist
mittlerweile ist ja wirklich
alles,
schon.
ja.
Eigentlich, wenn man überlegt, was man alles für Spielraum, für Möglichkeiten, für Qualität hat, für ISO-Bereiche jenseits von Gut und Böse, das ist
Ja,
eigentlich
es
der.
ist fantastisch.
Genau, anders kann man es
Ja,
nicht sagen,
ja,
ja.
ja, ja, ja.
Wie ist so
Ja, ich.
generell der Umstieg gewesen von analog auf digital, jetzt eben zu Berufsschulzeiten, war das sehr was, wo man sagt, ja, das ist die Zukunft, das wird toll, oder ist das schauen wir mal, wie es wird.
Also, es war für mich eine ganz harte Zeit. Da habe ich auch meine grauen Haare her. Denn am Anfang hat nichts funktioniert. Und jeden Tag war ich aufs Neue in der Verantwortung für 24 Schüler, die mir im Kreuz gestanden sind und was wissen wollten und was gezeigt haben wollten. Und dann bricht dir die Peripherie zusammen. Also der Computer stürzt ab, die Kamera funktioniert nicht mehr. Also in der Zeit war ich ein Meister der Improvisation.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Und wenn ich dran denke, die erste Digitalkamera, die haben wir Anfang der 90er Jahre, war das eine Kodak DCS 420 mit sagenhaften 6 Megapixel und die hat 24.000 D-Mark gekostet damals. Und das war eine absolute Erneuerung. Das war natürlich toll, dass wir so ein Gerät in der Berufsschule gekriegt für die Berufsschule gekriegt haben, die war auch völlig am richtigen Platz, denn da war der Multiplikator am größten für alle Schüler. Aber wie oft das Ding nicht funktioniert hat und dann wie oft die Rechner abgestürzt sind und die Drucker, die am Anfang die Tintenstrahldrucker hatten, waren die Düsen wieder zu. Wie gesagt, nach 4 Wochen war das Foto weg, weil ausgebleicht und es war eine grauenhafte Zeit. Es hat sich dann Gott sei Dank im Laufe der Jahre dann stabilisiert und heute im Prinzip macht es gar keinen Sinn mehr, einen Film zu verwenden. Außer man ist so ein, wie gesagt, ein Dinosaurier, wie ich einer bin. Aber für normale fotografische Arbeiten digital,
Auf jeden Fall, ja.
es bietet so tolle Möglichkeiten, wenn ich daran denke, Konzertfotografie, Theaterfotografie. Oder vor ein paar Wochen war ich in Tansania, musste eine Dokumentation machen für eine Missionsarbeit, also sowas wie Ärzte ohne Grenzen und musste viel im OP fotografieren, also als Kinder operiert wurden. Und da habe ich das Digitale wiederum schätzen gelernt. Dann drehe ich es halt hoch auf 3200 ASA
Ja,
und kann
das, ne?
fotografieren mit
Ja.
Available Light problemlos. Ja,
Ohne
also das
irgendwas
Dig
zum Überlegen, ja.
ja, also digital ist, hat sich etabliert und ist
Ja.
auch gut so.
Auf jeden Fall. Ich sehe es ja bei mir, bei meinen Studenten witzigerweise ganz oft, dass sie mit irgendwelchen 35 mm Analogkameras noch kommen und sagen, ja, jetzt Hipster und so. Aber ich sag vom Lernen und von der Herangehensweise extrem cool, weil man hat halt nicht dieses Chimping, also sofort nachschauen ist was geworden. Aber in Wahrheit hat man keinen Vorteil, sag ich mal, gerade bei 35
Ja.
mm. Beim Mittelformat sehe ich es vielleicht so, dass man günstig zum größeren Film, also zum größeren Sensor unter Anführungszeichen kommt, als bei digital. Aber das haben eigentlich auch die wenigsten. Also für mich ist es eindeutig so, man kann digital genauso fotografieren wie analog. Man braucht ja nicht immer nachschauen, sondern wirklich schon vorher im Sucher das Bild konzipieren, durchdenken und dann auslösen.
Der alte Satz, nicht die Kamera macht das Bild, sondern immer noch der dahinter steht.
Ja, ganz genau richtig.
Ja,
Ganz
naja,
genau. Und die Kamera ist halt einfach das Werkzeug, egal was da jetzt
so ist
dahinter
es,
ist.
so ist
Ja.
es. Und ich muss da immer wieder lächeln, wenn dann da diese Technikfanatiker über die neuesten Kameramodelle herfallen. Und wie oft fragen mich Leute, was sagen Sie zu der und der Kamera? Und da muss ich sagen, die kenne ich gar nicht.
Ja.
Ich
Ja.
bin nicht up to date und ich habe mein Werkzeug, mit dem weiß ich umzugehen und das ist das Wichtigste für einen Fotograf, dass er sein Werkzeug hat und fertig.
Ganz genau. Also kann ich nur absolut unterstreichen. Zwecks Wandel über die Zeit, weil da können Sie ja schon auf einige Jahre zurück schauen. Hat sich bei der, ich sage mal jetzt im Speziellen, was Sie so machen, Landschaftsfotografie, hat sich da was geändert, wo man sagt, früher hat man genau so fotografiert, dann vor ein paar Jahren genau so und jetzt so, oder ist das eher stetig geblieben?
Nee, gut, es fand schon eine Veränderung statt. Speziell jetzt auch mit der digitalen Fotografie und zwar zum Guten. Wenn ich daran denke, also ich muss wenn war es letztes Jahr oder vor 2 Jahren bei den Epson-Pano-Wettbewerb jurieren, war ich mit einer der Juroren und da war ich selber erstaunt und fasziniert, was die Digitaltechnik für Aufnahmen möglich, Landschaftsaufnahmen möglich macht. Wenn ich dran denke an Aufnahmen von Nordlichtern, also in der Arktis, fantastisch, wäre mit Film niemals so machbar.
Vom
Und das
Kontrastumfang oder von was oder
generell
generell? Okay.
diese Stimmung so wiederzugeben, das kann ein Film nicht machen. Der digitale Sensor ist viel empfindlicher. Er zeichnet viel mehr auf wie der Film. Ein Film bei Langzeitbelichtungen, da kommt der Schwarzschildeffekt zu tragen. Das heißt, er verliert unendlich an Empfindlichkeit. Und das würde ich mit dem Film nie so hinkriegen wie digital. Also da hat sich in der Landschaftsfotografie diesbezüglich vieles verändert. Was nach wie vor bleibt, ist natürlich das Gestaltungskriterium. Was mache ich aus einer Landschaft?
Ja, was sind da so die Schlüssel für Sie jetzt persönlich, die Schlüsselelemente neben Wolken,
Ja,
was man.
die Landschaft so zu sehen, wie sie nicht jeder sieht. Das heißt also, ich mache einen exponierten Standpunkt suchen, rauf, runter oder irgendwo, wie man die Landschaft eben nicht kennt. Das versuche ich eigentlich immer zu finden. Also die Perspektive ist für mich ein wichtiges
Kann man so
Kriterium.
allgemein sagen, dass hier so die Blickhöhe das langweiligste, so sagt man es, ist?
Oft,
Ja.
ja, oft. Das habe ich auch in all den Jahren immer meinen Schülern gesagt. Verlasst die Augenhöhe, geht mal woanders hin, geht mal rauf, geht mal runter, guckt's mal von da an. Wie sieht's da aus? Da sieht's ganz anders aus, wo dann jeder sagt, boah, so habe ich es noch nicht gesehen. Und das versuche ich nach wie vor so anzustreben. Es gelingt nicht immer. Oft ist der Blick aus Augenhöhe der Blick immer gut, dann ist es halt.
Was gibt es sonst noch so für Dinge? Reduktion oder viel reinpacken
Ja,
oder?
oh ja. Also Reduktion ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Also ich versuche, und das, wenn Sie dann mal meine Bilder angucken, wenn Sie auf meine Website schauen, ich versuche wegzulassen, was immer möglich ist. Was nicht unbedingt wichtig ist fürs Bild, weg mit. Also jetzt nicht nur oben und unten weglassen wegen ein paar
Panorama und so, ja.
Panoramaformat, ja, sondern vom Standpunkt her, von der Perspektive her einen Standpunkt suchen, wo ich Unwichtiges weglassen kann. Und da kommt mir meine Suche dann wieder zugute, wenn ich dann spazieren gehe um mein Objekt herum.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil
Ja.
man bekommt zwar einen gewissen Blick, aber wenn man dann wirklich durch den finalen Sucher durchschaut, kann man es viel, viel besser noch beurteilen, wie es dann ausschauen wird.
Ja.
Okay, weglassen, Wolken, Infrarot. Sehr
Ja.
cool. Und ja, wahrscheinlich wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also ich merke es ja
Das ist ganz wichtig. Also ich
ganz
habe
oft, dass die Leute so sagen, so, ja, ich wohne ja jetzt in da und da und da gibt es ja nichts zu fotografieren und ich möchte ja mal dorthin fliegen, weil genau dort kann man die besten Fotos machen. Nein, mach die Augen auf, geh mit offenen Augen durch die Welt. Du siehst so viel, wenn du
Völlig
aus.
richtig. Völlig richtig. Ich habe ja, bevor ich nach Neuseeland umgesiedelt bin, in Oberschwaben gewohnt. Ja, Oberschwaben, ja, und gut. Ich habe ein ganzes Archiv Oberschwabenbilder. Und da, wenn ich das Leuten hier zeige in Neuseeland, die würden nie auf die Idee kommen, dass diese Bilder in Deutschland entstanden sind. Winteraufnahmen, das sieht aus, als wären die irgendwo in arktischen Gefilden oder in Kanada oder sonst irgendwo. Ist Oberschwaben. Also das Argument habe ich auch nie gelten lassen bei meinen Schülern, dass ich Motive nicht finden kann, weil ich da und da wohne. Das gibt's nicht.
Nein, das gibt es
Augen
wirklich nicht.
aufmachen und gucken.
Ja,
Ja.
definitiv. Ganz genau. Zweck Schüler. Jetzt weiß man ja, wenn man unterrichtet, man bildet sich selbst immer durchs Unterrichten weiter. Was haben Sie so im Laufe der Zeit gemacht zum selbst besser werden? Oder war das viel einfach fotografieren, unterwegs sein
Also
und
das ist A und O. Learning by doing. Ich mache heute noch meine Fehler. Das passiert immer wieder und das ist auch gut so, solange man nicht immer die gleichen Fehler macht.
Die gleichen darf man nicht machen, ja.
Ja, nein. Und ja, ich kann nur empfehlen, sich der Kritik auszusetzen. Das heißt also, die eigenen Arbeiten der Öffentlichkeit zu stellen. Und das fängt damit an, dass ich eine Ausstellung mache, zum Beispiel. Und wenn ich also eine Ausstellung habe, egal irgendwo, und mich der Öffentlichkeit präsentiere, dann öffne ich mich auch für Kritik. Und solange die Kritik konstruktiv ist es was Wunderbares. Destruktive Kritik, das mochte ich nie, weil es auch unfair ist. Habe
Ja,
ich auch
total.
nie, nie, nie angewandt bei meinen Schülern. Ich musste ja immer eine Bildbesprechung machen. Und da habe ich immer versucht, die positiven Aspekte rauszuheben bei einem Bild und über den positiven Weg, sage ich, auf Verbesserungsvorschläge hinzuweisen. Und das passiert mir auch heute noch. Bin ja jetzt in Neuseeland, mache auch hier meine Ausstellungen, egal ob in Wellington oder in Auckland. Und die Ausstellungsbesucher, die haben dann Fragen und die muss man dann auch beantworten. Und der eine oder andere sagt, ich hätte es jetzt aber so oder so fotografiert und dem muss man sich einfach stellen. Und dann entsteht eine Diskussion und ja, wie die ausgeht, ist im Vorhinein natürlich nicht offen, aber ja, da muss man einfach bereit sein dazu.
Soll
Und
man dann?
offen sein auch für Kritik, wenn sie berechtigt ist, also das kann ich annehmen, gar keine Frage.
Soll man dann der Kritik, wie soll ich es definitiv sagen, soll man sich der Kritik dann beugen und eher in die Richtung gehen, was quasi das Publikum will, oder soll
Nee,
man eher
nee,
seinem eigenen
na.
Stil?
Bleib dir treu.
Ja, genau.
Ja, also das habe ich auch nie gemacht. Ich habe meinen fotografischen Stil, dem bleibe ich auch treu. Ich habe meine Themen, denen ich auch treu bleibe und die mich seit Jahren verfolgen. Und bleib der du bist und mach das, was du machen möchtest, nicht was die anderen wollen. Dann bist nicht du.
Das stimmt, ja. Ja, ich
Ja,
sehe es ja auch
ja.
immer wieder, gerade jetzt mit digital oder Internet im Allgemeinen. Man sieht, der macht das, wow, wie cool, dann die macht das, wow, so super. Und irgendwie will man alles irgendwie ausprobieren und,
Das
wo geht's hin?
ist ganz normal und soll auch so sein. Wenn man jung ist, wenn man noch lernt, man ist ja wissbegierig, man will dies und das ergreifen, begreifen. Und ging mir auch so. Wenn ich dran denke an die Zeit, als ich in der Meisterschule war, gut, da war ich 24 Jahre alt und wir hatten das Glück, dass wir in diesem Jahr zwei praktische Lehrer hatten. Da war ein Wechsel und beide waren gut auf ihre Art, aber völlig unterschiedlich. Und einem, dem sind wir wie Jünger gefolgt, muss ich sagen, mit seinen Landschaftsfotos. Und da haben wir versucht, unwissend versucht, es zu kopieren dann, ne? Und später, da denkst du, ja, was hast du eigentlich gemacht, gell? Das war nie und nimmer du, das war der. Ja, und so dauert es einfach Zeit. Und das ist, denke ich, für jeden Fotografen, es dauert seine Zeit, bis er seinen Stil, sprich sich findet, das, was er macht.
Das sich finden ist, glaube ich, der Knackpunkt, ja.
Das ist es, ja. Und wenn man von dem überzeugt ist, dann sollte man sich auch treu bleiben und sollte diese Linie auch weiter verfolgen. Wenn dann irgendwann was passiert, was die Ansicht oder Einsicht ändert, dann kann ich einen anderen Weg gehen. Aber man sollte sich immer selber treu bleiben. Das, denke ich, ist A und O.
Ja, denke ich auch. Zu die Ausstellungen hat mich interessiert. Ich meine, jetzt, wo man so wie Sie so einen, erstens einmal einen extrem coolen Herangehensweise an die Fotos hat, rein vom Technischen, von der Kamera, vom Blickpunkt und so weiter und so fort, da ist es ja leicht, dass man Ausstellungen macht. Wie kann man als ein Junger oder wenn man neu anfängt, wie kann man da starten und sagen, hey, ich mache jetzt eine Ausstellung in der Galerie? Wird wahrscheinlich nicht gehen.
Möchte ich nicht sagen. Ganz, ganz wichtig ist nach wie vor ein gutes Maß an Selbstkritik. Und erst mal die Sachen liegen lassen, wie ich es erwähnt habe, nach Wochen wieder angucken, Freunde befragen, Bekannte befragen, was hältst du von dem Foto? Was können wir besser machen dran? Offen sein für Kritik. Dann, ja, es fängt meistens mit kleinen Lokalitäten an. Ich hatte Schüler, die haben angefangen, eine Ausstellung in irgendeinem Café zu haben. Ist toll, es ist ein Anfang, machen. Und solange sie bereit sind, sich der Öffentlichkeit zu stellen, ich habe auch mal so angefangen, kleine Ausstellungen gemacht. Ich weiß noch, in meiner Heimatstadt, im Allgäu, in der Kreissparkasse eine Ausstellung gehabt. Da war ich 22 Jahre alt oder so. Und es war keine Ausstellung, ich habe viele gemacht, keine war umsonst. Auch wenn ich nicht in jeder Ausstellung was verkauft habe. Aber es kam irgendwann das Echo zurück, Sie haben doch mal da ausgestellt gehabt und da war doch mal dieses Bild drin und so waren immer wieder Verknüpfungen da. Und darum kann ich jedem jungen Fotografen empfehlen, hab den Mut, mach eine Ausstellung. Ja. Präsentier dich der Öffentlichkeit. Genauso versuch auch deine Arbeiten an Magazine zu schicken. Mehr wie zurückschicken können sie nicht.
Stimmt,
Du
ja.
verlierst Porto. Das ist alles.
Ja.
Ja.
Wie wichtig ist es da aus Ihrer Sicht, dass man die Dinge quasi ausgedruckt wegschickt? Weil heutzutage geht es ja schnell, ich ziehe das Bild ins E-Mail-Programm rein und schicke es irgendwem und schreibe so meinen Standard dazu. Ist da wichtiger, dass man es quasi wirklich heutzutage auch noch in Papierform zum jeweiligen, was auch immer, schickt?
Also, schwierig zu beantworten. Ich selber bevorzuge die Papierversion. Also ein Portfolio für eine Ausstellung, eine kleine Einführung, ein bisschen Text dazu, die Bilder dazu, die Beschreibung dazu und das sauber gemacht. Also jetzt nicht irgendwo billig ausgedruckt, sondern wirklich auf einem guten Qualitätslevel. Aber es gibt Museen, es gibt Galerien, die wollen es nur noch in digitaler Form, also per E-Mail, ja. Ist mir hier in Neuseeland auch passiert. Also ich habe ein Portfolio verschickt an ein Museum und die haben mir es dann gnadenhalber wieder zurückgeschickt und gesagt, aber in Zukunft nur noch digital bitte. Gibt es auch. Also da gibt es keine Universalaussage jetzt für Ihre Frage. Das ist von Verlag zu Verlag oder von Museum oder Galerie verschieden.
Okay, gut zu wissen.
Ja.
So, inwiefern, weil Sie jetzt so in Richtung Verlag gerade gesagt haben, inwiefern sind Kalender oder Bildbände noch ein Thema? Ich meine, im Landschaftsbereich wahrscheinlich noch eher als woanders, aber oder ist das auch eher rückläufig jetzt?
Meine, die Qualität ist immer gefragt.
Okay.
Also wenn Sie gutes Bildmaterial anzubieten haben, dann haben Sie auch die höhere Chance, es zu verkaufen. Es ist zugegeben natürlich eine Wahnsinnsflut an gerade Landschaftsbildern. Jeder reist, jeder hat eine Kamera, jeder macht Landschaftsbilder und nicht jeder, aber viele denken, die verkaufe ich jetzt, ja. Und da muss man dann schon sich hervorheben aus der Masse mit seiner Arbeit, mit dem, was auf den Bildern drauf ist und wie die ausgearbeitet sind. Also die Qualität sollte auf einem hohen Level sein, dann ist eher der Erfolg gegeben, dass ich es verkaufen kann.
Denken Sie da bei Ihren Arbeiten so in Serien, dass Sie sagen, ich habe jetzt zum Beispiel hier lauter Bäume oder lauter Canyons oder sowas, oder ist so, funktioniert
Nee,
manchmal
nee,
das und manchmal das besser?
nee. Also gut, ich habe ja meine Themen, denen ich seit Jahren treu bin. Das sind gut, ich habe eine Bäume-Serie weltweit. Also gerade bei der letzten Frankfurter Buchmesse kam mein letztes Bäumebuch heraus in Schwarz-Weiß. Und das sind 150 Bilder drin, glaube ich. Ja, viele. Und wie gesagt, weltweit. Aber das ist ein Thema. Dann Landschaften weltweit. Und wenn Sie einen Kalender machen, dann brauchen Sie ja auch verschiedene, nicht nur verschiedene Motive, sondern in diesem Fall auch verschiedene Länder. Dann, gut, Serie. Eine große Serie hatte ich, an der habe ich 12 Jahre gearbeitet. Es war eine Serie über die spanischen Burgen, also Castillos. Und das ist auch bei der Edition Panorama als Bildband erschienen. Und das, wie gesagt, war eine lange Serie, die ich da,
Wow,
wie gesagt,
12 Jahre ist schon gut, ja.
12 Jahre dran gearbeitet, was unheimlich Spaß gemacht hat, muss ich dazu sagen. Also die Castillos, die liegen ja zum Teil sowas vom Ende der Welt. Um da hinzukommen, denn ich war da zweimal mit dem Motorrad unten in Spanien
Wow.
und bin dann über die Ecke gebraust und dann, um die Castillos da zu finden, was toll war. Und Spanien ist so wunderschön im Landesinneren, kann ich jedem nur empfehlen, nebenbei gesagt. Ja, eine weitere Serie sind meine Forgotten Ones. Das ist also, und das, da kommen wir wieder zum Uli Steiger. Mit dem fing das alles an. 1995 haben wir zwei eine Patagonienreise gemacht auf der chilenischen Seite. Und auf dieser Reise haben wir ein altes Flugzeugwrack entdeckt am Straßenrand, wo Leute drin wohnten.
Nein.
Ja. Und ja gut, das habe ich fotografiert damals mit einer ausgeliehenen Panoramakamera 6-17 und mit diesem Foto fing es an und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich habe inzwischen selber ein Buch gemacht und mit allen Vergessenen, da sind also dann nicht nur dieses Flugzeug, sondern andere drin, Schiffswracks drin, LKWs, Traktoren, Züge, also Dampflokomotiven irgendwo in der Wüste und, und. Und das sind meine Vergessenen, die also irgendwo abgestellt wurden, oder Farmhäuser, die verlassen wurden. Und diese Serie gibt es auf internationaler Ebene, und an einer neuen Serie arbeite ich jetzt hier in Neuseeland, nämlich die Forgotten Kiwis. Denn hier in Neuseeland, es gibt eine unglaubliche Fülle an alten Farmen, alten Fahrzeugen, die irgendwo im Dreck stecken, in der Wiese vor sich hinsinken. Es ist unglaublich. Wäre in Deutschland nicht denkbar. Undenkbar. Müsste alles abgeräumt sein, das Haus müsste abgerissen werden, weil es ja einstürzen kann und, und. Hier kümmert sich kein Mensch drum. Außer ich fotografiere es.
Sehr schön.
Ja.
Was fotografieren Sie sonst noch neben alten Häusern und Bäumen und
Ja,
Landschaften?
gut. Schon Landschaften. Ich habe mit meiner Partnerin, wir haben eine Ausstellung zusammen gemacht über Engel. Ja, sie malt in Öl. Sie hat da also ihre Engel gemalt. Und ich habe die fotografiert, bin dann auf Friedhöfen gewesen und habe mir dann diese Marmorengel mal näher angeschaut und habe dann Serien gemacht von diesen Grabengeln, wobei ich da auch schon Erfahrung drin hatte. Ich hatte vor Jahren schon eine Ausstellung noch in Deutschland über Friedhöfe international. Also ich bin immer, wenn ich unterwegs bin, bin ich immer auf dem Friedhof irgendwo gelandet. Und habe mir die in Ruhe angeguckt und auch fotografiert, und da habe ich auch mal eine Ausstellung drüber gemacht und hatte damals schon angefangen, diese Grabengel zu fotografieren. Und zu der Ausstellung damals von den Friedhöfen, das weiß ich noch, wollte ich unbedingt diese Engel mit ins Spiel bringen, aber eben nicht auf Fotopapier. Wie bringe ich die Engel jetzt in die Ausstellung? Und da habe ich dann mir Marmorplatten besorgt. Also so 2 Zentimeter dicke Marmorstücke. Und die habe ich dann mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichtet und habe dann die Engel auf den Marmor drauf belichtet. Und die hingen dann auch in der Ausstellung drin als Bruchmarmor, ganz unförmig gebrochen, also nicht gerade, rechtwinklig. Und das war ganz schön, also eine schöne Mixtur zwischen den rechteckigen Panoramafotografien, waren dann immer wieder diese Marmorengel zwischendrin in der Friedhof-Ausstellung. Das war eine andere fotografische Sache, die ich mal gemacht habe. Ich habe mir geschworen, es nie wieder zu tun, weil es mit so viel Frust verbunden war.
Okay,
Aber
warum?
ja, der ganze Laborprozess
Also vom technischen her dann, ja.
vom technischen her, ja, denn man musste es beschichten, dann trocknen lassen in der Dunkelheit und dann belichten wie Fotopapier und den ganzen Marmorbrocken dann in den Entwickler reinschmeißen und entwickeln, und dann ist mir das halbe Bild davon geschwommen. Dann habe ich gedacht, ich gebe es auf und habe dann doch nicht aufgegeben, habe die Serie durchgezogen, habe mir aber dann gesagt, mach's nie wieder. Ja, ein paar habe ich noch, also die meisten sind weg.
Haben Sie Vorbilder, wo man so in der Richtung, die irgendwo
Ja.
entweder den Weg gezeigt haben, wo es hingehen kann, oder wo man jetzt noch sagt, wow, das ist toll?
Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz großes Vorbild für mich und auch meine Landschaftsfotografie ist der Ansel Adams. Und mit dem werde ich auch oft verglichen, wenn Leute meine Bilder anschauen, höre ich oft das Zitat, das könnte ja ein Ansel Adams sein. Was mich sehr ehrt, und ich verehrte ihn noch zu Lebzeiten und verehre ihn nach wie vor, den Ansel Adams. Der war nicht nur ein hervorragender Fotograf, sondern auch ein hervorragender Mensch. Und also Ansel Adams ist einer, und wen ich auch sehr verehre, ist der Sebastião Salgado. Und was er als fotografisches Werk geschaffen hat, ist unglaublich. Also da ziehe ich alle Hüte. Und was er darüber hinaus noch geschaffen hat, das wissen die wenigsten, der hat ja mal einen Burnout gehabt und hat nicht mehr fotografiert, ging nach Hause sprich Brasilien, auf die Farm, auf der er aufgewachsen ist. Und da war alles leer, da war kein Baum, nichts mehr. Und Salgado hat über 1 Million Bäume gepflanzt.
Nein.
Und die Farm, wo er heute lebt, die hat wieder ihren natürlichen Wald bekommen mit seiner Hilfe. Und das fand ich absolut fantastisch, was er da gemacht hat. Ja, also Salgado. Dann als dritten habe ich den Irving Penn. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
Ja.
Ein amerikanischer Fotograf, dessen Arbeiten ich auch sehr schätze. Ich erinnere mich noch an eine Bildserie, die er gemacht hat, Worlds in a Small Room. Da ist er also mit einem Fotozelt auf Reisen gewesen und hat in Marokko und in Spanien Porträts gemacht. Fantastische Porträts, muss ich sagen. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und August Sander,
schätze ich sehr. Der sagt mir jetzt nichts.
Ein Kölner Fotograf. Und das ist gut, jede gut sortierte Fotobibliothek hat ein August Sander Band drin. Lohnt sich unbedingt mal anzuschauen. Der hat auch tolle Porträts gemacht. Ja, und dann, den kennen Sie nicht, den kennt fast niemand, ein lokaler Fotograf aus der Region, wo ich geboren wurde, aus der Wangener Ravensburger Gegend, Peter Scherer, der hat um die Jahrhundertwende fotografiert. Sein Brotverdienst war Architektur- und Industriefotografie, aber der hat damals auch schon Porträts fotografiert. Porträts, wie es bestimmt jedermann gesagt hätte, ja, wieso fotografiert er die? Zigeuner fotografiert man doch nicht und so weiter damals.
Ja.
Und der hat's gemacht und da habe ich nach wie vor noch einen kleinen Bildband von Peter Scherer, den ich sehr schätze, mit wunderschönen Aufnahmen drin. Ja, das waren jetzt so vier. Und es gibt natürlich noch andere, die ich sehr schätze, den Uli Steiger zum Beispiel.
Ja.
Ja, und nicht, weil es mal mein Schüler war, nicht, weil es mein guter Freund ist, sondern weil ich seine Arbeit sehr schätze. Ich bezeichne den Uli eigentlich als den Dali in der Fotografie. Was er macht, das sind Kompositionen, wie sie der Dali zum Teil gemalt hat, wenn Sie an das Bild mit der brennenden Giraffe denken und so weiter. Und was der Uli digital heute macht, also dort ziehe ich auch meinen Hut. Das finde ich toll, was er macht. Ja, ja, ganz klasse.
Ja, definitiv.
Ja, ja.
Und da darf er auch echt. Auch vom Menschen her ist er ein Wahnsinn einfach.
Klar, keine Frage. Also wir beide kennen ihn und wie gesagt, er ist seit über 25 Jahren sind wir gut befreundet. Ich habe ihn oft besucht in Berlin oder wir sind zusammen durch New York gestiefelt und durch Pennsylvania gereist, waren bei den Amish zusammen, waren zweimal in Patagonien, haben eine wunderbare Nacht in Barcelona mal erlebt.
Okay.
Ja. Ja, das war gut. Ja, das sind so meine Vorbilder.
Cool. Wenn die Leute mehr von Ihnen wissen wollen, wo können Sie am besten hinschauen?
Ja, meistens sieht man auf meiner Website. Oder einfach meinen Namen bei Google eingeben, dann haben Sie, was weiß ich, 20 Seiten vor sich.
Also die Webseite ist www.helmut-hirler.de.
Genau.
Hirler ohne langen I.
Ja.
Und eben genau der Name auch Helmut Hirler auf Google, da findet man dann auch.
Ja. Ja, wie gesagt, da haben Sie 20 Google-Seiten vor sich, wo Sie dann überall reingucken können. Da gibt es dann, wo die Poster sind und alles Mögliche. Es gibt auch einen Film über meine Arbeit bei Vimeo. Ja, den auch zwei ehemalige Schüler von mir gemacht haben.
Werden wir auch verlinken.
Ja.
Sehr schön. Wow, das war jetzt viel. haben wir irgendwas vergessen, was Sie unbedingt noch sagen wollen? Was da reingehört so?
Nö, im Augenblick. Sie wollten noch wissen, warum ich in Neuseeland bin.
Ja, genau. Ich wollte noch wissen, warum Sie in Neuseeland sind. Warum Neuseeland?
Ja. Ich war 2006 war ich noch als Berufsschullehrer unterwegs und habe ein Sabbatjahr gehabt. Das kann man ja machen, indem man sich das Jahr anspart. Das heißt, ich verdiene weniger und kann mir so ein Jahr dann ansparen über die Jahre hinweg. Und das war 2006 und da wollte ich nach Neuseeland und zwar über unseren Winter, sprich deren Sommer her. Weil in unseren Sommerferien nach Neuseeland gehen, ist Blödsinn. Wir haben Winter, wir haben dann Winter.
Was heißt
Kurze
Winter
Tage.
in Neuseeland?
Also da, wo ich jetzt wohne, heißt Winter 10-mal Nachtfrosten, das war's. Und Winterzeit dauert ungefähr 3 Monate. Ja,
Ist
dann, also,
überschaubar.
das ist überschaubar. Ja, auf jeden Fall war ich 2006 hier in Neuseeland über unsere, also europäische Winterzeit, sprich die Sommerzeit in Neuseeland, und habe für ein Buch fotografiert, ein Neuseeland-Buch in Schwarz-Weiß, und habe dabei meine heutige Partnerin kennengelernt. Also die Sally Maguire, mit der oder wir haben jetzt zusammen hier in Waipawa auf der Nordinsel eine eigene Galerie mit anderen 80 Künstlern hier drin in der Galerie. Ja, also die Sally hat ihre Ölgemälde hier, ich habe meine Fotografien hier, auch meine Bücher, aber wie gesagt, wir haben dann noch 80 andere Leute, Töpfer, Bildhauer, andere Maler und, also jede Menge. Und ja, diese Malerin, wie gesagt, die Sally Maguire, das ist der Grund, warum ich heute in Neuseeland bin.
Der Liebe wegen.
So ist es.
Sehr schön. Ja.
Ja, wobei ich es wirklich als Reiseland empfehlen kann, Neuseeland.
Auch als
Es ist
Wohnland oder?
als Wohnland auch. Also ich sage immer, die Lebensqualität ist nicht so hoch wie in Europa, aber der Lebensstandard ist nicht so hoch wie in Europa, aber dafür ist die Lebensqualität hier höher. Es geht vieles viel relaxter zu.
Ja, habe ich auch schon
Ja,
gehört.
und ja, es ist nicht ganz so groß wie Deutschland zum Beispiel, aber wir haben auch nur 4,5 Millionen Leute hier, wobei 2 Millionen in Auckland wohnen.
Wow, das teilt sich natürlich gut auf. Da findet man natürlich viele
So
verlassene
ist
Dinge.
es.
Ja.
Also wenn Sie einen einsamen Strand wollen, dann kommen Sie nach Neuseeland. Da können Sie einen Strand für sich aussuchen.
Wow,
Ja, er
das
ist
hört
nur
sich
nicht so
gut an.
warm wie das Mittelmeer.
Okay, ja, ich bin in den kalten Traunsee gewohnt, das müsste passen.
Ja.
Ja, gut.
Ja.
Dann wissen wir das jetzt auch. Passt. Dann machen wir jetzt quasi hier jetzt offiziell Schluss. Ich sage nochmal wirklich herzlichen Dank für die Zeit und dass das so spontan mit Zeitverschiebungen so funktioniert hat. Danke für die Einblicke in Leben und Technik und Herangehensweise an die Fotografie. Falls die Zuhörer irgendwelche Fragen haben, können Sie das in den Kommentaren wieder posten und wir diskutieren das. Und ansonsten sage ich, wie gesagt, danke, bis zum nächsten Mal an die Zuhörer und an Sie, Herr Hirler, danke, wie gesagt, für die Zeit und für die Ausführungen.
Gern geschehen. War mir eine Freude.
Mir auch. Ciao.
Ja. Ade.